Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 18. Januar, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem Kleindorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Abend bei Ihnen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Abend auch Ihnen ins bayerische Dorf, lieber Flavio von Witzleben.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr, dass wir hier an diesem Freitagabend wieder für unseren wöchentlichen Podcast zusammengefunden haben. Wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Zunächst wird uns natürlich die aktuelle Lage in Nahost rund um eine mögliche Invasion der USA in Iran beschäftigen, aber auch die aktuellen Entwicklungen in Venezuela, Grönland und in der Ukraine werden heute Thema unseres Podcastes sein. Aber zunächst, Frau Kneißl, bei Ihnen ist eiseskalter Winter, Temperaturen von, ich glaube, was hatten Sie gesagt, minus 20, minus 25 Grad sogar. Also wie ist die Lage bei Ihnen zum einen und zum anderen? Am Sonntag, am 18. Januar ist für Sie ein ganz besonderer Tag, denn Sie werden ein Jahr älter. Es ist Ihr Geburtstag. Also was steht da an und wie war Ihre Woche, Frau Kneißl?
Das ist alles sehr charmant ausgedrückt. Ja, ich werde ein Jahr älter und werde feiern mit einigen Freunden, Gästen aus den Nachbarorten, aus unserem Dorf. Und grundsätzlich haben sich auch ein paar Gäste aus Moskau angesagt. Also ich hoffe, die sind so abenteuerlustig, dass sie sich die lange Fahrt bei minus 20 Grad antun. Es ist in Österreich nennt man dieses Wetter und ich glaube in Bayern auch Kaiserwetter. Ich weiß nicht warum, aber es ist blauer Himmel, klirrend kalte Luft, wunderschön eigentlich, aber nicht alle Autos springen an. Ich hatte Glück mit meinem Schneewächten. Wir hatten sehr, sehr viel wunderbaren Schneefall die letzten Wochen und es ist eigentlich alles wunderbar, aber es ist wahrscheinlich besser, man bleibt bei solchen Temperaturen zu Hause. Also ich werde mal schauen, wie viele Gäste am Sonntag mich wirklich besuchen. Wir haben noch Baustelle, aber ein Raum ist so weit, dass ich dort hoffentlich ein paar Leute unterbringen kann. Ein Nachbar spielt Akkordeon, zwei weitere kommen mit Gitarre. Also wenn das so wird, wie wir uns das vorstellen, wird es hoffentlich schön. Und Gott sei Dank haben wir gute Heizung, gute Stromversorgung. Ich kenne das Gegenteil. Und man kommt mit Stromunterbrechungen im Libanon vielleicht irgendwie über die Runden. Aber bei minus 20 Grad wird es natürlich lebensgefährlich. Und das trifft immer mehr Menschen. Kriegerischen Ereignisse haben sowohl für großen Stromausfall in der Ukraine als auch hier in den westlichen Gebieten Russlands gesorgt. Also kommt immer wieder zu Angriffen auf die Energieinfrastruktur. Und ich bin einfach froh, dass ich hier 24 Stunden Stromversorgung habe.
Ja, da hatten wir ja auch gerade im Vorgespräch drüber gesprochen, was für ein Privileg es ist, rund um die Uhr mit Strom versorgt zu werden. Und ja, Frau Kneißl, jetzt lassen Sie uns auch gerne gleich einsteigen in die Entwicklung der vergangenen 7 Tage. Und wir fangen mal gleich an mit dem wahrscheinlich wichtigsten Entwicklung diese Woche und in den vergangenen Tagen und Wochen beschäftigt uns schon länger jetzt das Thema Iran. Dort haben auch diese Woche wieder große Demonstrationen stattgefunden. Gruppen setzten dort Moscheen in Brand, plünderten Banken und griffen Krankenhäuser an. In Kleinstädten an der Grenze zum Irak eröffneten bewaffnete Angreifer das Feuer auf Sicherheitskräfte. Iran macht dafür den Mossad verantwortlich. Westliche Medien werfen den iranischen Sicherheitskräften auch den Einsatz scharfer Munition vor. Bei den Ausschreitungen kamen bisher mehr als 100 Polizisten ums Leben. Offizielle Zahlen des Iran liegen noch nicht vor. Westliche Medien berichten von 1.000 bis 10.000 Opfern. Und ja, US-Präsident Donald Trump hat jetzt die Entscheidung für einen Angriff auf den Iran verschoben. Das Weiße Haus berate sowohl intern als auch in Gesprächen mit Verbündeten in der Region über Zeitpunkt und Risiken einer solchen Operation. Das schreibt das Nachrichtenmagazin Axios. Diskutiert werde auch über die Frage, ob ein Angriff das iranische Regime überhaupt bedeutend schwächen würde. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn diese Entwicklung der vergangenen Tage in Iran ein?
Ja, ein Wort noch kurz um Demonstrationen. Ich glaube, wir haben es letzten Sonntag auch durchdiskutiert, aber vielleicht um das Ganze nochmals in Erinnerung zu rufen. Es gab mehrere Formen von Demonstrationen und es gab unterschiedliche Reaktionen der iranischen Behörden. Es gab jene Proteste, die, sagen wir mal, organisiert, korrekt und ohne Gewalt verliefen. Das waren die Menschen, die seit Jahr und Tag sagen, unsere Kaufkraft schwächt sich. Wir haben ein Problem mit der Inflation, mit der Aufweichung der iranischen Währung, die in den letzten Wochen noch einmal massiv gefallen ist. Und diese wirtschaftlichen Proteste nahmen ihren Ausgang aus den Bazaars. Also die Bazaare stehen für den Mittelstand, für die Geschäftswelt schlechthin. Und da hat die Regierung, hat auch der Präsident Pezhankian reagiert und gesagt, wir haben Fehler gemacht, mehr Culpa. Und wir müssen diese Fehler irgendwie in den Griff bekommen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir regelrechte Gewaltkonfrontation, Auseinandersetzung. Also das waren Bürgerkriegsszenen, die sich da abspielten. Nicht nur in der Hauptstadt, sondern eben auch in vielen Provinzstädten. Sie haben gesagt, die Proteste ziehen sich über das gesamte Land. Und diese Auseinandersetzungen, die waren nicht nur von Gewalt, sondern von ja, Lynchjustiz und Brutalität gekennzeichnet. Es kamen hier direkte Angriffe auf die Sicherheitskräfte, die nicht nur attackiert wurden, sondern die bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Es wurden Dutzende, vielleicht eben auch Hunderte Polizisten, Feuerwehrleute, Ambulanzfahrer angegriffen. Es kam zur Zerstörung von öffentlichem Gut, also regelrechten Ausschreitungen. Das waren keine Proteste mehr. Und wir hatten auch massenhaft Verhaftungen. Es hieß dann auch, es würde eben einigen dieser Ringleaders, die würden in direkter Verbindung mit dem Ausland stehen. Das Problem Spionage, Sabotage im Iran sitzt tief. Es hätte zu den Exekutionen von hunderten iranischen Nuklearphysikern im Juni, kurz vor dem Beginn des damaligen sogenannten Zwölf-Tage-Krieges, ja gar nicht kommen können, wären da nicht Informanten gewesen, ja, die beispielsweise diese ja, Sprengsätze in den Apartments, Büros der Wissenschaftler unterbrachten. Also das Ganze ist ja nur möglich gewesen durch gewisse Informanten, Spionagenetzwerke. Und in der Folge dann kam es auch zu größeren Verhaftungen, zum Aufdecken von diesen Spionagenetzwerken. Aber offenbar funktionierte dennoch der Kontakt weiterhin so gut, dass es auch zu umfangreichen Waffenlieferungen in den Iran hinein kam. Also viele dieser, sagen wir mal, Aufständischen waren schwer bewaffnet. Ich habe auch heute früh noch einige Berichte gesehen, dass an der irakisch-iranischen Grenze und auch im Bushehr, das ist im südlichen persischen Golf, war als Freihandelszone mal gedacht, ist eine sehr aktive Geschäftszone, dass dort eben auch Waffenlieferungen über Seetransport in großen Stile abgefangen wurden. Also die Wege führen in alle möglichen Richtungen. Das können zum einen Waffenhändler sein, die auf eigene Faust handeln. Das können aber natürlich und sind wahrscheinlich auch finanzielle und Waffenkontakte hinein nach Israel. Ich erinnere auch an die Aussagen von Premier Netanyahu, des israelischen Botschafters bei der UNO. Also die haben immer wieder groß verkündet an die Adresse der Iraner, wir stehen mit euch, macht weiter. US-Präsident Trump hat diese Woche auch verkündet, help is on the way, take over your institutions. Dann sprachen in jeder Nacht, ich glaube es war von Mittwoch auf Donnerstag, viele Nachrichtenagenturen, ein US-Angriff sei sozusagen im Werden. Das hat man natürlich auch versucht zu argumentieren mit diesem ominösen Satz von Trump, help is on the way. Es kam aber dann nicht zum Angriff und wie Sie in Ihrer Frage auch dargestellt haben, offensichtlich ist das Ganze jetzt mal vielleicht nicht abgeblasen, aber auf unbekannte Zeit verschoben. Die entsprechenden Verantwortlichen in den US-Militärs haben das Weiße Haus dahingehend gebrieft, nämlich all unsere Kräfte sind derzeit gebunden in der Karibik. Also man erinnere sich an den großen Einsatz vom 3. Januar. Und wir haben nicht genug Kräfte, Seestreitkräfte, Luftwaffe, was auch immer, Special Forces, um jetzt im Iran großartig einzuschreiten. Damit ist natürlich die alte Doktrin, die auch in den US-Militärs eigentlich seit vielen Jahrzehnten hält, nämlich einen Zwei-Fronten-Krieg durchzustehen, die ist damit gekippt. Und Venezuela ist ja gar kein Krieg. Venezuela war jetzt wirklich nur so eine Kommandoaktion, ohne militärischen Einsatz, also ohne Boots on the ground, aber es stehen dort Flugzeugträger, es sind dort Kampfverbände und alle Aufmerksamkeit war nun mal auf die Karibik gerichtet, natürlich auch vor dem Hintergrund der Trumpschen Drohungen, next stop Kolumbien, next stop Mexiko und so weiter. Wir erinnern uns dran, vor 2 Wochen haben wir noch darüber gesprochen. Offenbar um jetzt dieses ganze Koloss an Militärverbänden wieder in Richtung Persischer Golf zu schicken, dafür fehlt's. Also das heißt, man tappt jetzt hier ein bisschen im Dunkeln in der Interpretation. Ich würde mal sagen, Trump selbst hat vielleicht auch, ja, das ist mit einem großen Fragezeichen zu sehen, hat vielleicht auch ein wenig Spundus bekommen vor seinem eigenen vor seiner eigenen Rhetorik. Es gab Montag, Dienstag intensive Telefondiplomatie, wenn man das so bezeichnen will, von allen großen arabischen Staaten, also von Kairo über Riad bis hin zu den engen US-Verbündeten der Emirate, Katar. Es gab eine Pendelmission des Sultanats Oman zwischen Teheran und Washington auch. Also die haben hier sozusagen die Botschaften übermittelt, weil wir haben ja seit 1979 keine diplomatischen Kontakte mehr zwischen dem Iran und den USA. Und Gegenstand dieser Telefonate und dieser Pendeldiplomatie durch das Sultanat Oman war, die Situation irgendwie wieder einzufangen und unter Kontrolle zu bekommen. Und alle arabischen Staaten appellierten an Trump mit der Bitte, tun Sie das nicht. Was folgen wird, ist absolutes Chaos. Vielleicht hat Trump darauf reagiert, vielleicht hat Trump aber auch eingesehen aufgrund der Briefings seiner Militärs, dass sie das jetzt nicht erheben können, ja, wenn man das so kurz und bündig nennen will. Das ist die aktuelle Situation. Das heißt, die Diagnose, die wir stellen können, ist nach 14 Tagen schweren Unruhen, Tausende Tote, Tausende Verletzte, ein völlig abgekühltes Verhältnis Teheran-Washington. Da ist sehr, sehr viel passiert. Die Frage, die sich aber auch stellt, ist, wie weit wird jetzt Israel weiterhin sticheln und sagen, man muss den Iran in irgendeiner Weise beschießen, aktiv werden. Machen es die Israelis wieder? Brechen die Israelis wieder einen Krieg vom Zaun, so wie im Juni, und rufen dann die USA zu Hilfe, wie sie das damals gemacht haben? Machen die Iraner aufgrund der aktuellen Situation dann vielleicht doch einen Präventivschlag gegen Israel oder gegen eine der US-Militärbasen. Das sind alles Fragezeichen. Aber ich würde sagen, gelöst ist sicherlich gar nichts. Es sind nur weitere zaghafte Kanäle, die ja da und dort bestanden, sind noch einmal zerbrochen worden. Das Vertrauen ist dahin. Ich würde sagen, Trump, der so aus seiner Erfolgsposition, haha, wir haben dieses tolle Kommando in Venezuela über die Bühne gezogen, aus diesem Erfolgsrausch, ja, in dem er zweifellos am 3., 4., 5. Januar war, aus diesem Erfolgsrausch kann er nicht jetzt die nächste Kommandoaktion vom Zaun brechen. Und es haben auch viele daraufhin verwiesen, ich habe es in unserem Podcast getan, ich habe es in einem Telegram-Eintrag getan, man wird die Islamische Republik Iran mit all ihren Verflechtungen quer durchs Land, die seit bald 50 Jahren bestehen, man wird das nicht mit einem Handschlag vom Tisch wischen können. Und diese Idee, den Sohn vom letzten Schah, Pahlavi, ein Parvenu, ja, die haben sich auch an die Macht geputscht in den 1920er Jahren, war übrigens der Vater der erste Schah, sozusagen der erste Pahlavi. Nur als Fußnote hier angemerkt, war übrigens in direkter Korrespondenz mit Goebbels und ein großer Verehrer von Hitler. Die Namensänderung von Persien auf Iran erfolgte in den 1930er Jahren, war vielleicht eine Idee von Goebbels, vielleicht eine Idee von jemandem anderem, aber Iran hängt natürlich etymologisch zusammen mit dem Wort Arier. Iran ist der alte Staatsname, Persien ist ein griechischer Begriff und bezeichnet eigentlich präzise eine Provinz rund um Shiraz. Also diese Pahlavis hier jetzt wieder möglicherweise einzusetzen als Ersatzkönige, wie das einige Tage so schien, ist natürlich auch eine nicht sehr Ertrag oder keine besonders schlaue Idee. Und Trump selbst hat das auch eingesehen. Und jetzt weiß man, glaube ich, in Washington nicht wirklich, wie man weiter vorgehen soll. Die Gefahr ist, dass man sich von Israel in irgendein verrücktes Abenteuer wieder hineintreiben lässt.
Hm. Ja, es ist ein wirklich verrücktes Abenteuer, das wir jetzt hier auch schon sehr lange beschäftigen. Und ich möchte mit Ihnen, Frau Kneißl, nochmal auf diese schillernde Persönlichkeit, nämlich Reza Pahlavi, zu sprechen kommen. Er ist der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Iran. Und er war derjenige, der zum Generalstreik aufrief und zur Besetzung strategisch wichtiger Straßen und Gebäude und bat auch US-Präsident Donald Trump um Vermittlung. Er spielt eine ganz zentrale Rolle in der Symbolik der Proteste. Parolen wie "Lang lebe der König" ertönten. In Teheran wurde eine historische Schahflagge gezeigt. Außerdem ruft Pahlavi zu Streiks in den Schlüsselindustrien wie Öl, Gas und Energie auf, um die, wie er sagt, finanziellen Lebensadern der Regierung zu schwächen. Außerdem kündigte er eine sehr baldige Rückkehr in den Iran an. Er inszeniert sich darüber hinaus als Symbolfigur unter den Exil-Iranern. Pahlavi tritt bei Fox News auf und posiert dort gemeinsam mit dem republikanischen US-Senator Lindsey Graham mit einer Mütze, auf der drauf steht "Make Iran Great Again". Also wie schätzen Sie diese Inszenierung ein, Frau Kneißl?
Also meines Erachtens darf man an diesem Pahlavi nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Und ich glaube, das hat mittlerweile auch Trump begriffen, indem er meinte, he's a nice guy, but he's not the right guy. Also netter Junge, aber nicht der Richtige. Der nette Junge ist jetzt auch schon Mitte 60, ist im Jahr 1979 eben raus aus dem Iran, nachher nie mehr wieder in das Land zurück. Und er ist weit weg von jeder Realität. Ich kenne ein wenig diese iranische Diaspora aus Washington und die sind in ihrer eigenen Illusionsblase. Und da gibt es, die sind gut organisiert, ja, die haben ihre Drähte zu diversen Kongressabgeordneten und Senatoren. Und Washington hat sicherlich die finanzkräftigste und mobilisierteste iranische Diaspora. In den 80er Jahren ging ein iranischer Mittelstand in die Emigration. Das war übrigens eine massive Emigrationswelle, die ja sehr viel auch engagierte, kluge Köpfe in europäische Staaten, aber auch in die USA hineinbrachte. Und diese, die vor der Islamischen Revolution flüchteten, waren ja alles andere als jetzt dem islamischen Fundamentalismus verbunden. Ganz im Gegenteil. Und in vielen europäischen Staaten haben sich auch iranische Emigranten, die jetzt nicht unbedingt dem Schah nahe standen, aber die einfach sich ein Leben wieder versucht neu aufzubauen, die wurden ja zu mehr als wertvollen, sage ich einmal, neuen Staatsbürgern, Steuerzahlern, wo immer sie dann ein Zuhause fanden. Die iranische Diaspora in Washington, die sozusagen auch politisch immer versucht hat mitzumischen rund um diesen Pahlavi, ist etwas anderes, aber man könnte jetzt natürlich auch sehr lange über diese Diaspora sprechen. Wäre ich ein Berater von Trump, würde ich ihm sagen, setzen wir nicht darauf, weil die haben einfach überhaupt keinen Rückhalt in der iranischen Bevölkerung. Und das Problem, das sich für die USA stellt, ist folgendes. Seit 1979 gibt es keine US-Botschaft mehr. Es gibt keine Generalkonsulate. Es wurde alles gesperrt. Übrigens, vielleicht auch, wenn wir uns die Chronologie nochmals kurz in Erinnerung rufen. Es war nicht die Rückkehr von Ayatollah Khomeini im Februar 1979, die diesen Bruch erzeugte, sondern es war erst im November 1979 die Okkupation der US-Botschaft durch diese iranischen Studentenrevolutionäre, die dann das gesamte Personal der US-Botschaft in Geiselhaft nahmen für eine sehr lange Zeit. Ich glaube, es waren 400 Tage oder länger. Brach damals dem US-Präsidenten Jimmy Carter das politische Genick und führte zum Sieg von Ronald Reagan. Was man aber in Erinnerung rufen muss, ist auch Folgendes. Die USA wollten an sich im Frühjahr, Sommer 1979 mit der Islamischen Republik Iran noch Geschäfte machen. Also, dass da die Mullahs sozusagen das Zepter übernahmen, das störte niemanden wirklich. Da war ein gewisser Pragmatismus da. Das Öl, das Gas flossen und das wurde weiterverkauft über amerikanische Firmen. Es war wirklich die Geiselnahme, die alles andere in Bewegung brachte. Und ich glaube, dass im Weißen Haus trotzdem noch so viel Pragmatismus da ist, dass man begriffen hat, also dieser Pahlavi ist es sicherlich nicht. Ja. Und vielleicht ist das auch Trump selbst, der das begriffen hat mit seinen grundsätzlichen Instinkten, die er ja hat. Er hat nur keine Strategie und keine Taktik, er hat Instinkte. Und die sind manchmal die richtigen. Aber Pahlavi, sie haben ihn als schildernde Figur bezeichnet. Die Pahlavis sind, wie gesagt, Parvenus, Emporkömmlinge, selbst Putschisten. Also sein Großvater Reza Pahlavi putschte gegen die Republik. Die Republik hatte die Kaschan-Dynastie zuvor aus dem Land gejagt. Und die Pahlavis waren nie die alte Aristokratie, ganz im Gegenteil. Als 1951 in einer demokratischen Wahl Mossadegh an die Macht kam, der Premierminister, der die iranischen Ölkonzessionen verstaatlichte, die alle in britischer Hand waren, jener Mossadegh, der war aus einer sogenannten alten großen persischen, iranischen Familie, wie man sie nennen will. Und dann schritt der CIA ein und brachte den Vater von diesem Pahlavi, Mohammed Pahlavi, wieder an die Macht, der dann zum Gendarm der USA wurde und der sich ab den frühen 70er Jahren so fast alles leistete, was man sich leisten konnte, um den Rest der eigenen Bevölkerung völlig zu antagonisieren. Und da hielten also Korruption und Dekadenz im großen Stile Einzug. Ich glaube, es waren manche auch ganz froh, dass man dann den Pahlavi losgeworden war. Aber mit der Islamischen Revolution hatte man dann doch nicht gerechnet. Und wie immer man es dreht und wendet, ich würde sagen, der Iran als Gesellschaft steckt wirklich in einer schweren, schweren Krise. Und ich wünsche der iranischen Gesellschaft als solcher, dass sie aus dieser Krise auf eigene Faust herauskommen. Und es wäre hilfreich gewesen, wenn dieses Iran-Abkommen aus dem Jahr 2015, dieser sogenannte Iran-Deal, wie ihn Trump nennt, da ging es um das iranische Nuklearabkommen, das als großer Wurf der Diplomatie damals noch galt. Wenn dieses umgesetzt worden wäre, sprich, wenn die Sanktionen aufgehoben worden wären, wenn es wirklich zu Investitionen in den Iran gekommen wäre, wenn es zu so etwas, zu einer Art wirtschaftlichen und dann noch gesellschaftspolitischen Normalisierung gekommen wäre, ja, alles jetzt im Konjunktiv in der Vergangenheit gesprochen, dann vielleicht hätten sich gewisse Fenster geöffnet, die auch zu einer, ja, evolutionären Reform von innen her geführt hätten. Aber leider, das Land hatte nicht die Möglichkeit. Also erinnern wir uns, Trump zog sich im Jahr 2018 aus diesem Abkommen auch formell zurück. Es wurde nie wirklich umgesetzt. Ja? Und das ist meines Erachtens das große Handicap auch für die Iraner dann geworden. Und da hatten eigentlich in erster Linie die Israelis, aber auch damals viele arabische Regierungen ein Interesse, dass der Iran nicht sein Nuklearprogramm weiter fortführen kann. Wie dem auch sei, wir hatten schon mal bessere Zeiten zwischen Washington und Teheran. Wir hatten ein relativ gutes Vertrauensverhältnis zwischen dem damaligen US-Außenminister John Kerry und dem damaligen iranischen Außenminister Javad Zarif. Ich habe gelesen, er ist jetzt unter Hausarrest gestellt worden, was mich übrigens, lassen Sie mich das hier noch ganz kurz anmerken mit ein bisschen Ironie, was mich immer gewundert hat, war Folgendes. Javad Zarif und auch der damalige Präsident Rouhani, ich hatte beide als Ministerin getroffen, ist nach Ablauf seiner Amtszeit an die iranische Universität in Teheran zurückgekehrt und hat dort seine Lehrtätigkeit wieder aufgenommen, obwohl er in großer ideologischer Konfrontation zur nachfolgenden Regierung stand. Aber er war eigentlich völlig unbehelligt, um seine Arbeit fortsetzen zu können. Wie es jetzt weitergeht, wird sich weisen. Aber er hatte die letzten 7 Jahre keine Probleme, im Iran zu leben, nicht nur zu überleben, sondern auch zu arbeiten. Und so etwas ist beispielsweise in anderen europäischen Ländern, ich denke da auch ganz konkret an Österreich, nicht möglich.
Hm. Ja, so hat es sich entwickelt, dass derartige Zustände mittlerweile auch in Ihrer alten Heimat in Österreich herrschen, Frau Kneißl. Und wir müssen noch über eine weitere Entwicklung sprechen, denn Donald Trump hat jetzt diese Woche Zölle von 25% für alle Länder angekündigt, die mit Iran Handel treiben. In einem Beitrag auf Truth Social schrieb er, mit sofortiger Wirkung wird jedes Land, das Geschäfte mit der Islamischen Republik Iran tätigt, einen Zollsatz von 25% auf alle Geschäfte mit den Vereinigten Staaten von Amerika zahlen. Ja, wichtige Handelspartner Iran sind bekanntermaßen Indien und China. Indien ist bereits mit US-Zöllen von 50% belastet aufgrund von Ölimporten aus Russland. Trump könnte jetzt die neuen Zölle auf China anwenden, was das noch Ende 2025 ausgehandelte Handelsabkommen gefährden würde. China ist der weltweit größte Abnehmer iranischen Rohöls und China hat auch sofort schon auf die angekündigten Sekundärzölle von Donald Trump reagiert. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärte, Chinas Position zu Zöllen ist eindeutig. Es gibt in einem Handelskrieg keine Gewinner. China wird seine legitimen Rechte und Interessen entschlossen verteidigen. Frau Kneißl, wie schätzen Sie denn diese Entwicklung ein?
Ja, das ist sozusagen ein weiterer Hüftschuss von Trump. Er hat vieles gesagt in den letzten Tagen rund um den Iran, wie eben auch Aufforderungen an die Demonstranten, übernehmt eure Institutionen. Was genau er damit meinte, weiß ich auch nicht. Weil wie soll man die Islamische Republik hier sozusagen aus den Angeln heben? Soll man jetzt die Revolutionsgarden übernehmen? Das alles erscheint mir etwas seltsam. Aber neben den Worten war eben auch diese doch sehr weitreichende Aktion, nämlich also ab sofort diese 25% Zusatzzölle zu verhängen. Und wie Sie in Ihrer Eingangsfrage richtig beschreiben, das trifft in erster Linie die Volksrepublik China, die seit 2021 in einem umfassenden strategischen Abkommen mit dem Iran nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in politischer Zusammenarbeit ist und auch militärisch. Also dieses strategische Abkommen hat dazu geführt, dass China immer mehr aus dem Iran an Rohstoffen importiert, sich in gewisser Weise nichts mehr um die diversen US-Sanktionen scherte. Die haben einfach gesagt, wir importieren das Öl, das Gas und andere Rohstoffe, wie wir das für richtig halten im Sinne unserer bilateralen Zusammenarbeit. Aber nicht nur China, nehmen wir auch ein wichtiges arabisches Emirat wie Dubai, das nicht zuletzt infolge der Sanktionen ab 2008, 2010, als damals der Iran von den USA aus dem SWIFT-System rausgeworfen wurde, wurde Dubai immer mehr zu einer Art physischen Umschlagplatz, wo eine Zeit lang auch mit physischem Gold sozusagen gehandelt wurde. Da waren sowohl türkische Kunden wie auch aus verschiedensten Erdteilen kamen die Händler und kauften, was auch immer sie aus dem Iran kauften. Beziehungsweise ist auch der Iran trotz aller Wasserkrisen und so weiter ein wichtiger landwirtschaftlicher Exporteur. Und die Emirate, allen voran Katar und Dubai, beziehen relativ viel landwirtschaftliche Produkte aus dem Iran. Also ich würde sagen, nicht nur Peking, sondern auch Dubai ist not at all amused, also alles andere als begeistert über diese Zusatzzölle. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die USA auch wieder zurückrobben müssen, ja, weil sie können es sich ja nun wirklich nicht mit allen verderben und sie brauchen teilweise die Emirate. Vielleicht noch ein Wort, was ich vorhin vergaß zu sagen, mit diesem zumindest Aufschieben, wenn nicht ganz Absagen dieses US-Schlages gegen den Iran. Nicht nur, dass die Militärs in den USA sagen, das schaffen wir nicht, ja, wir haben im Moment dafür nicht die Mittel. Es hat auch interessanterweise Saudi-Arabien, eine ganze Reihe von anderen Staaten in der Region gesagt, wir geben unseren Luftraum nicht frei, sollten die USA hier Angriffe starten. Und das ist anders als im Juni. Also im Juni hatten wir in dieser Auseinandersetzung eine teilweise indirekte Mitwirkung einiger arabischer Staaten. Also die Lage ist jetzt eine andere und ich würde mal sagen, die USA steigen aus dem Ganzen mit einem riesigen blauen Auge aus. Sollten die iranischen Behörden nun wieder alles unter Kontrolle bekommen, wird es zweifellos zu großen Repressalien kommen. Ist auch nachzuvollziehen, was die Regelsführer, die beispielsweise auf israelische Rechnung arbeiten, ist auch vollkommen nachzuvollziehen. Versuchen Sie mal vorzustellen, es würden in Deutschland derartige Proteste kommen und die würden alle aus dem Ausland finanziert werden, plus Waffen. Also da würde man wahrscheinlich auch entsprechend hart vorgehen. Und damit ist für die USA, würde ich sagen, mal im Persischen Golf eine gewisse Niederlage. Also dieser Erfolgsrausch vom 3. Januar, Maduro, wenn wir mal sehen, wie das noch alles ausgeht in Venezuela, weil Regime Change hat ja keiner stattgefunden. Es wurde nur der Präsident entführt. Aber ansonsten ist dort alles beim Alten. Wie sich das alles jetzt noch auswirken wird, wird sich weisen. Und gleichzeitig haben wir ja in den USA selbst massive Ausschreitungen in Minnesota. Also dort gab es Tote, dort wurde eine Frau am Steuer ihres Autos mit Genickschuss mehr oder weniger exekutiert bei diesen Demonstrationen zwischen den US-Zollbehörden, also ICE, dem Immigration Customs Enforcement, glaube ich, ist die Abkürzung, einerseits und den Demonstranten. Bei meiner Lektüre der US-Medien stelle ich fest, dass sich die Situation in Minneapolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Minnesota, in keiner Weise entschärft. Ich würde sagen, ich nehme hier ein Zitat des iranischen Außenministers. Trump soll sich um seine eigenen Demonstranten kümmern.
Hm. Ja, da treffen Sie ins Schwarze, Frau Kneißl. Und wir kommen mal von dem einen Konfliktherd zum anderen, nämlich nach Grönland. Dort haben Vertreter Dänemarks und Grönlands sich am Mittwoch in Washington mit US-Vertretern, darunter auch Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio, zu Gesprächen über die Zukunft Grönlands getroffen. Es gab dabei aber keine Einigung. Dänemarks Außenministerin sprach von aber konstruktiven Diskussionen mit grundlegenden Meinungsverschiedenheiten. Man einigte sich wohl auf eine Arbeitsgruppe zur Berücksichtigung US-Sicherheitsbedenken ohne Überschreitung dänischer roter Linien. Trump beharrt weiterhin auf die US-Übernahme von Grönland für die nationale Sicherheit und die Raketenabwehr Golden Dome. Er droht mit Gewalt und kritisiert Dänemarks Schutzfähigkeit. Dänemark reagiert unterdessen mit erhöhter Militärpräsenz, Soldaten, Schiffe und Flugzeuge werden entsandt in NATO-Zusammenarbeit und Arktisübungen. NATO-Partner schicken Truppen nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands, und auch Grönlands Regierungschefin Nielsen lehnt US-Pläne ab und priorisiert Dänemark, NATO und die EU. Ja, Frau Kneißl, wie ist denn Ihre Haltung zu diesem Konfliktherd? Was droht dort, wenn die NATO und die USA aufeinandertreffen?
Ich glaube nicht, dass sie wirklich jetzt in einem offenen Schlagabtausch aufeinandertreffen, weil immerhin sind die USA, ohne USA gibt es keine NATO. Das wissen, glaube ich, alle. Und Trump wird auch nicht müde, das in Erinnerung zu rufen. Was ich vielleicht hier ganz kurz rekapitulieren möchte, ist Folgendes. Trump hat in seiner ersten Amtszeit im Jahr 2018 verkündet, er möchte Grönland kaufen. Ich erinnere mich an das Gelächter, das das damals auslöste, die vielen Karikaturen und Persiflaschen auf das Ganze. Als er jetzt zurückgekommen ist, hat er gesagt, er würde Grönland erobern. Da war dann die Stimmung schon etwas anders. Ich erinnere mich an, bei unserem ersten Podcast diskutierten wir Kanada und Grönland und ich sagte, Kanada ist eine Art Nebenschauplatz, da wird viel palavert, aber Kanada wird er sicherlich nicht zum 51. oder 52. Bundesstaat machen, aber Grönland ist eine andere Sache. Und zu Grönland gibt es ja mittlerweile eine dritte Variante, also nicht kaufen, nicht erobern, sondern die Variante, die jetzt im US-Kongress als Entwurf da ist, ist ein Vertrag, der Grönland so umfassend und so eng an die USA bindet, dass es eigentlich schon auf eine Annexion hinausläuft, ja. Also das wäre aus US-Sicht die elegante Form. Dann hätte er Grönland, ohne dafür Geld zu zahlen, ohne einen militärischen Schlagabtausch. Aber Grönland würde de facto und de jure Teil der USA werden. Vielleicht nicht als 51. Bundesstaat, aber einfach eben in irgendeiner Weise annektiert und wirtschaftlich ganz, ganz eng in unter US-Kontrolle gebracht werden. Wenn das so über die Bühne gehen sollte, dann werden die Europäer und allen voran natürlich die Dänen, die, kann das jetzt aus kolonial historischer Sicht natürlich auch diskutieren, ja, welches Recht haben die Dänen auf Dänemark? Es ist Kolonialismus, ja. Also das glaube ich, kann man nicht in Abrede stellen. Und was von US-amerikanischer Warte jetzt mehrfach vorgebracht wurde in Talkshows war, ja, im Zweiten Weltkrieg haben wir euch denen geholfen aus der Patsche. Wir haben Nazi-U-Boote und so weiter abgewehrt und danach habt ihr wieder die Hand auf Dänemark gelegt. Also es werden jetzt auch verschiedenste historische Referenzen ausgegraben im US-Kongress. Daher, ich würde nicht ausschließen, dass sich Trump jetzt mit aller Kraft voraus weiterhin Grönland widmen wird und damit das gegen das dahinterstehende Dänemark vorgehen wird. Die dänische Regierung im Verbund mit dieser Autonomieregierung Grönlands war jetzt in Washington vorstellig geworden. Ich glaube, erreicht haben sie nicht sehr viel, wenn man sich dann die Köpfe ansieht auf den nachfolgenden Pressekonferenzen. Die wirken eher etwas ernüchtert. Trump in seiner doch ziemlich kalten und ausschließlich auf US-Interessen ausgerichteten nationalen Sicherheitsdoktrin, die er im Dezember veröffentlichen ließ. Und wenn man das jetzt wirklich logisch schlüssig umsetzt, dann würde Folgendes gelten. Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823, heute Donroe, also mit Donald versetzt. Es geht um die US-Hegemonialmacht in der westlichen Hemisphäre. Und hier, rein jetzt aus geografischen Gründen gesprochen, gehört Grönland dazu. Ihm geht es natürlich auch um den Zugang zu dieser Nordwest-Passage, aus russischer Sicht Nordwest-Ostpassage, aus US-Sicht Kanadas Sicht Nordwest-Passage. Also das neue Klondike, das neue Bonanza, liegt jetzt nicht im Osten oder Süden oder im Westen, sondern im Norden. Go North ist die Strategie. Und das hat man auch in den USA begriffen. In Russland ist die letzten 25 Jahre eigentlich schon die Rede von der Notwendigkeit der North Sea, dieser Nordstraße, dieser Passage, über die man von Murmansk Richtung asiatische Staaten entlang einer schiffbaren Route sozusagen neue Handelskorridore öffnen kann. Wladimir Putin hatte an sich angeboten, eine Zusammenarbeit mit China und mit den USA. Aus diesem Alaska-Momentum vom August letzten Jahres ist, wie wir leider beobachten müssen, nicht sehr viel geworden. Vielleicht reißt jetzt Donald Trump nochmals die Zügel rum und sagt, vergessen wir den Iran. Das war ein Fehler, das war ein Ausrutscher. Ja. Der hätte vielleicht auch in der Form nicht passieren dürfen. Ich würde sagen, da war er sehr, sehr stark von Israel wieder mal getrieben. Vielleicht ist ihm das jetzt auch eine Lehre und lässt sich nicht mehr von Netanyahu in den nächsten Irrsinn hineintreiben. Und er konzentriert sich jetzt voll und ganz auf seine Sicherheitsdoktrin im Sinne der geografischen, umfassenden Kontrolle der westlichen Hemisphäre. Und da war Venezuela eben eine Kommandoaktion. Da ist Grönland-Annexion, das ist der nächste Schritt. Und da ist seine Zollpolitik natürlich das Instrument, mit dem er alle anderen in Angst und Schrecken versetzt. Also das natürlich hat er den Rücken nicht ganz frei, weil das, was sich in Minnesota abspielt, und ich glaube ja nicht nur dort, er hat auch seine Probleme mit vielen anderen Bundesstaaten, er hat seine Probleme mit ein weiteres Problem, das er geschaffen hat, ist die Fed, also die US-Zentralbank, die Federal Reserve, wo er aus welchen Gründen auch immer unbedingt den Direktor namens Powell wegputschen will. Ja, also wer wird der neue Federal Reserve Direktor? Donald Trump. Wer hat sich zum Präsidenten von Venezuela erklärt? Interimpräsident Donald Trump. Ja, also er schlägt schon sehr über die Stränge. Und ich würde mal sagen, Donald Trump muss sich schon klar werden, vielleicht ist das jetzt auch eine Art in sich gehen in seinem Büro, was wollen wir eigentlich? Ja, wir wollten ja keine großen Kriege anzetteln. Wir wollten uns auf die US-Kaufkraft konzentrieren. Ja, dann machen wir das. Und er wollte die US-Immigrationspolitik in Ordnung bringen. So wie das im Moment mit den Gegendemonstrationen Eis aussieht, würde ich sagen, läuft hier vieles nicht so wie gewünscht. Und daher ist mal meine Vermutung, Trump muss sich einfach mehr auf seine ursprüngliche Agenda setzen und soll nicht im Persischen Golf wie wild um sich herumschlagen und sollte vielleicht auch nicht sämtliche ihm nicht ganz wohlgestimmte Personen wegputschen, ja, egal ob sie jetzt die Chefs der Federal Reserve sind oder Präsidenten von souveränen Staaten.
Ja, da wäre er gut beraten, tatsächlich einfach mal seine Wahlversprechen zu erfüllen und nicht einen Krieg und einen Konflikt nach dem nächsten loszutreten. Und ja, das ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen auch, Frau Kneißl, gleich zum nächsten Konflikt. Denn wie jetzt die New York Times an diesem Freitag, an dem wir heute aufzeichnen, berichtete, traf sich der Direktor der CIA, John Ratcliffe, am Donnerstag in der Hauptstadt Venezuelas in Caracas mit Delcy Rodriguez, der Interimspräsidentin Venezuelas, und bekräftigte damit die Botschaft der Trump-Regierung, dass sie Rodriguez als den besten Weg zu kurzfristiger Stabilität im Land betrachtet. Ratcliffe ist der ranghöchste US-Beamte und das erste Kabinettsmitglied, das Venezuela besucht, seitdem jetzt das US-Militär vor 2 Wochen Maduro entführt hat. Das Treffen fand einen Tag nach einem Telefonat zwischen Trump und Rodriguez sowie am selben Tag wie das Treffen mit Maria Machado statt, der Führerin der venezolanischen Opposition und Nobelpreisträgerin. Ein US-Beamter sagte, dass Ratcliffe auf Anweisung Trumps mit Rodriguez zusammengetroffen sei, um die Botschaft zu überbringen, dass sich die Vereinigten Staaten auf eine verbesserte Arbeitsbeziehung freuen. Der Beamte, der unter der Bedingung der Anonymität über dieses ja wirklich heikle Treffen sprach, fügte außerdem hinzu, dass die beiden über eine Zusammenarbeit im Bereich der Nachrichtendienste, wirtschaftliche Stabilität sowie die Notwendigkeit gesprochen hätten, sicherzustellen, dass das Land nicht länger ein sicherer Hafen für US-Gegner, insbesondere Drogenhändler, sei. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Entwicklung auf diesem weiteren Konfliktherd ein?
Ja, ich habe noch nicht meine eigenen wirklichen Schlussfolgerungen gezogen. Ich lese viel. Da gibt es die einen Stimmen, die meinen, Maduro sei von seinen eigenen Leuten verraten worden. Also dass das sozusagen ein abgekartetes Spiel gewesen sei zwischen CIA-Handlangern in den venezolanischen Regierungskreisen. Da gibt es die anderen, die meinen, diese US-Aktion habe, wie gesagt, nur die Entführung, habe nur zu rund 200 Toten in Venezuela geführt und sozusagen Völkerrecht massiv gebrochen, aber erreicht habe Trump sozusagen überhaupt nichts, weil es hat ja kein Regime-Change stattgefunden. Das sind die anderen Stimmen, die sich hier zu äußern. Ich darf mal behaupten, es ist wirklich auch für uns in unserer Nachlese dieser Ereignisse wirklich noch viel zu früh zu sagen, das ist es oder jenes ist es. Es gibt fast täglich Demonstrationen in Venezuela, auch von Personen, die der Regierung Maduro nie besonders nahe gestanden sind. Wie sich Vizepräsidentin Rodriguez jetzt in dem Ganzen verhalten wird, ist ein Drahtseilakt. Sie ist an sich jemand, der aus diesem Hugo Chavez-Kreis, also aus diesen Chavistas kommt. Sie war mit Maduro immer in einer engen Zusammenarbeit, auch ihre Geschwister, das ist alles in gewisser Weise fast auch ein Familienbusiness. Korruption, Vetternwirtschaft und so weiter, damit jetzt gerade auch als Beispiel angeführt, Familie Rodriguez, das ist alles nichts Neues. Wie sich jetzt Washington das weiter vorstellt, ich glaube, darüber rätseln viele, nicht nur wir beide. will man jetzt sozusagen Rodriguez als Ansprechpartner aufrechterhalten und wartet dann mal bei Wahlen ab. Frau Machado möchte man dort nicht sehen. Also die wurde bereits abgeschrieben öffentlich von Trump mit dem Hinweis, sie sei nicht die richtige Person, die Nobelpreisträgerin, die ja auch vorgestern ihren Nobelpreis ihm sozusagen übertragen hat, was sie richtig nicht kann. Oder kommt hier wie aus dem Hut gezaubert eine völlig andere Oppositionsfigur heraus? Das alles ist Rätselraten. Was Fakten sind, ist Folgendes, dass nämlich die beiden großen Ölhändlerhäuser, sind Trafigura und Vitol. Ich kenne die CEOs von beiden Plattformen aus Energiekonferenzen aus früheren Tagen. Die waren übrigens beide auch sehr lange, weit über die Sanktionsbeginne von 2022 in der Russischen Föderation tätig. Die wurden wenige Tage nach der Entführung von Maduro bereits beauftragt mit dem Verkauf venezolanischen Öls. Und übrigens, die Erlöse werden auf eine Bank in Katar, in Doha, transferiert und sollen dann von dort via US-Entscheid wieder nach Venezuela kommen. Also das Ganze wirkt auf mich etwas intransparent. Nun kann man sagen, hier haben viele intransparente Akteure im Namen des Erdölprofits ihre Finger drinnen. Ich glaube, nur aus dem Erdölgeschäft kann man nicht alles erklären. Man kann manches erklären, aber nicht alles. Wie sich das jetzt innenpolitisch in Venezuela weiter abspielen wird, wissen wir nicht. Wir sind beide auch viel zu weit weg. Ich getraue mir eher etwas über den arabischen Raum zu sagen oder über andere Weltgegenden, aber über Venezuela, da sind wir wirklich viel zu weit weg, um das auch nur zu erahnen, in welche Richtung dort die Trends laufen. Aber Trump möchte einfach unter dem Titel "Das ist mein Backyard", das ist mein Hinterhof, er möchte dort das Zepter schwingen. Und diese ganze Kommandoaktion ist etwas Neues. Ja, also wir hatten Special Forces Operationen der USA, der Briten da und dort immer wieder. Es hat sich aber dann oftmals gezeigt, dass die Kommandoaktion nicht ausreicht. Ja, es reicht nicht aus, einen Saddam Hussein vor Gericht zu bringen, der übrigens dann dort einfach so einen Mann stand. Das, was ja Trump sozusagen wirklich als Angst im Nacken ist, ist, dass man sich verlieren würde in 20 Jahren Okkupation wie in Afghanistan oder in 15 Jahren Okkupation wie im Irak mit tausenden toten amerikanischen Soldaten und hunderten tausenden toten Zivilisten der jeweiligen Staaten. Maduro hat man jetzt entführt. Maduro steht ab März vor Gericht in New York. Und dann was? Also ich glaube, zu Ende gedacht hat das wirklich niemand. Also zumindest habe ich nichts dazu gelesen, was am Ende dabei herauskommen soll.
Es scheint nicht wirklich durchdacht zu sein, Frau Kneißl, aber wie dem auch sei, wir werden diese Entwicklung hier weiterhin in unserem Podcast verfolgen und analysieren. Aber ja, für den heutigen Freitagabend soll es das zunächst gewesen sein. Frau Kneißl, haben Sie vielen Dank wie immer für Ihre sehr kompetenten Einschätzungen und Ausführungen. Und ja, jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes, angenehmes Wochenende. Feiern Sie am Sonntag Ihren Geburtstag. Ich wünsche Ihnen eine schöne Geburtstagssause und vielleicht ein etwas wärmeres Wetter, ein paar Grad mehr würden doch, glaube ich, ganz gut tun. Ja. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hier zusammenfinden, Frau Kneißl.
Vielen Dank für all Ihre guten Wünsche. Nächste Woche bin ich dann in St. Petersburg und freue mich, wenn wir uns dann von dort aussprechen und kann Ihnen hoffentlich nette Bilder dazwischen von der Geburtstagsfeier schicken. Also ich hoffe, es wird nett. Meine erste Geburtstagsfeier in langer Zeit, die ich wieder mal organisiere. um den 61er zu feiern und bin froh, dass ich gesund und mit einem Dach und mit entsprechender Perspektive für das Leben hier leben und arbeiten darf und freue mich, dass wir in diesem wöchentlichen Kontakt sind.
Frau Kneißl, vielen Dank und auch an Sie, liebe Zuschauer und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie hier heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie haben diese Folge mit mir und Frau Kneißl genießen können und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.